Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit Alle Hunde sterben, dem neuen Roman von Cemili Cahin. Und zu Beginn geht es hinaus, zwar nicht in die weite Welt, doch immerhin nach Wien. Die Reisemöglichkeiten sind heuer eingeschränkt, so reisen wir österreichisch nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch in der Vergangenheit mit einem beinahe 100 Jahre alten Reiseführer, der gerade neu aufgelegt worden ist im Wiener Milena Verlag. 1927 stellte der Journalist Ludwig Hirschfeld seine Heimatstadt Wien vor. Es war zugleich das Geburtsjahr einer neuen Serie von alternativen Reisebegleitern für Städtetouristen. Christoph Harker erinnert an eine verlegerische Erfolgsgeschichte und an ihr trauriges Ende.
Wenn jemand eine Reise tat, so rüstete er sich seit 1835 mit dem Baedeker oder ab 1853 mit einem Griebensreiseführer aus. 1927 aber war das Geburtsjahr einer neuen Reihe, die den Pionieren den Rang ablief. Sie versprach, was nicht im Baedeker steht. Am bekanntesten von den 17 Bänden ist heute das Buch von der Riviera von Klaus und Erika Mann. Zum Erfolg trug die Gestaltung durch den Prager Grafikprofi Walter Trier bei, der auch die berühmten Einbände von Erich Kästner schuf. Die Erfindung des Piper Verlags wurde so erfolgreich, dass sie bis heute unter neuem Gewand fortlebt. Denn Pipers Gebrauchsanweisung für verschiedene Länder beruht auf einem ähnlichen feuilletonistischen Konzept. Ludwig Hirschfeld war der ideale Plauderer für den jetzt aufs Neue erschienenen Wien-Band. Etwas machte ihm aber zu schaffen.
Dem Verleger fiel Folgendes ein. Viele Fremde, die nach Wien kommen, fahren auch nach Budapest. Zu dem Wiener Buch muss daher auch ein Anhang geschrieben werden. Ausflug nach Budapest. Nur das Wichtigste, circa 16 Seiten, das genügt völlig. Gutmütig erklärte ich mich bereit, aber es tut mir jetzt noch leid.
In der nun wieder aufgelegten zweiten Auflage, die 1929 auch ins Englische übersetzt wurde, konzentrierte sich Hirschfeld mit eigenen Worten, verhinderter Banker sowie
Humorist, Sonntagschronikör der neuen freien Presse und Lustspielautor
wieder auf Wien allein. Dieses umfasste für ihn vor allem die innere Stadt und die angrenzenden Bezirke innerhalb des Gürtels. Kein Wunder, denn die Adressaten waren ja nicht zuletzt zahlungskräftige deutsche Gäste. Immer wieder klingt in diesem Buch durch, dass Wien eine infolge des Ersten Weltkriegs deklassierte Hauptstadt ist. Manches können sich nur die Ausländer leisten und wer auf Erfolg aus ist, hat sein Glück längst in der Fremde gefunden.
Auch Josma Selim und Ralf Benatzky sind nach Berlin ausgewandert, wie so viele andere, weil man in diesen schlechten Zeiten von der Wiener Note nur dann gut leben kann, wenn man sie im Ausland in Mark oder tschechische Kronen umwechselt.
Mit dem Kapitel Kaffeehauskultur erwartet deutsche Touristen gleich die erste bis heute gültige strenge Lektion.
Um Gottes Willen, sagen Sie nicht Kaffee wie die Reichsdeutschen, sondern sagen Sie Kaffee, das klingt gleich viel aromatischer.
Nach ganzen zwei Seiten über die Wiener Kaffeespezialitäten wird ein Loblied in Moll aufs Kaffeehaus gesungen, denn Hirschfeld macht immer wieder deutlich, dass die alte Zeit vorbei ist und die Klischees überholt sind.
Oder haben Sie vielleicht erwartet, dass jeder der Wiener Autoren hier mit einem süßen Mädel im Arm sitzt?
Im Café Herrenhof sitzen zwar die Autoren Leo Perutz und Anton Kuh. Wer nun aber aus erster Hand eine Galerie weiterer literarischer Berühmtheiten erwartet, wird sie vergeblich suchen. Suchen, denn leider hat die neue Ausgabe ein Register der Örtlichkeiten, aber keins der Personen. Es wäre ein Who's Who der damaligen Zeit, darunter Peter Altenberg, Sigmund Freud und Max Reinhardt, Arthur Schnitzler oder die Tenöre Richard Tauber und Leo Slezak. Auch sie sind, wie alle, Kaffeegänger.
So leben wir alle Tage, nämlich im Kaffeehaus. Von 8 Uhr früh bis 2 Uhr nachts spielt sich hier ein wesentlicher Teil des Wiener Lebens ab. Hier werden die Meinungen gebildet, die Gemeinplätze und manchmal auch die Gemeinheiten.
Ähnlich ausführlich kommen Musik und Kleinkunst, Restaurants, Tanzbars mit Eintänzern, der Prater, die Heurigen und die Vorläufer der Shoppingcenter zur Geltung. Verblüffend ist dabei, wie viele dieser Orte sich bis heute erhalten haben, von der Tanzschule Ellmeier bis zum Warenhaus Gerngroß, vom Griechenbeisel bis zum heurigen Kierlinger. Und selbst ins Stadion scheint sich Ludwig Hirschfeld verirrt zu haben.
Und nirgends ist die heutige Wiener Bevölkerung so leidenschaftlich wie begeistert wie bei einem Fußballmatch. Auf dem Platz des Wiener Athletik-Sportclubs im Prater, auf der Hohen Warte, in Hütteldorf. Dort fallen die großen Entscheidungen zwischen den führenden Vereinen, der Hakoach, der Wiener, dem Rapid und wie sie alle heißen.
Wie selbstverständlich nennt Hirschfeld allen voran die Hakoach, den ersten österreichischen Profimeister von 1925. Den jüdischen Verein, der als erste Mannschaft des Kontinents bei einem englischen Club, West Ham United, gewinnen konnte. Damit kommt beklemmend eine weitere Dimension hinzu. Das, was noch nicht in diesem alternativen Bädecker stehen konnte. Ludwig Hirschfeld ruft uns an Wien ins Gedächtnis, das wenig später unterging, in dem nach 1938 sein jüdisches Leben ausgelöscht wurde. Das konnte er zwar nicht ahnen, aber wir lesen im Wissen um die kommende Katastrophe mit Gänsehaut eine Passage, die wie ein Fremdkörper den üblichen Plauderton stört.
Ich möchte Sie nur auf die spezifisch wienerische Judenfrage aufmerksam machen. Sie hat gar nichts mit Politik oder Rassenantisemitismus zu tun, denn diese Frage wird hier von allen ohne Unterschied der Konfession gestellt, von Hakenkreuzlern wie von Juden. Ist er ein Jud? Alle anderen Fragen kommen später, in jedem Gespräch wird man Ihnen damit aufwarten.
Auch Fritz Grünbaum war Jude. Für Hirschfeld war einzig wichtig, dass er als Direktor des berühmten Kabaretts Simplicissimus auf der Bühne stand.
Er macht ein Gesicht, als könnte er nicht bis zwei zählen und ist in der Diskussion doch von einer ätzenden Schärfe des Witzes, von einer Schlagkraft des Einfalles, einer gutmütigen Bosheit, einer verbindlichen Perfidie, die die Leute zum Lachen bringt.
Was Hirschfeld hier über einen seiner Lieblinge schreibt, wurde zu einem Gedenkblatt. Fritz Grünbaums letzter Auftritt soll Silvester 1940 in Dachau gewesen sein, 14 Tage später war er tot. Überliefert ist sein Satz an einen KZ-Aufseher:
Wer für Seife kein Geld hat, soll sich kein KZ halten.
Auch einer der größten Geiger seiner Zeit wird den Wien-Touristen vom Konzertbesucher Hirschfeld angepriesen.
Sie werden heute jene berühmte Stelle aus der dritten Leonoren-Ouvertüre hören, die den Philharmonikern niemand nachspielt. Saß doch am Pult der ersten Violine seit Jahren kein geringerer als Arnold Rosé, der Führer des Rosé-Quartetts.
Rosés Tochter Alma trat wenige Jahre später in Auschwitz auf, bis zu ihrem Tod im April 1944 als Dirigentin des Mädchenorchesters. Ihr Schicksal war keine Ausnahme. Ludwig Hirschfeld wohnte in der Bechardtgasse im dritten Wiener Bezirk und damit in einem der Zentren des bürgerlichen jüdischen Wiens. Zahlreiche Stolpersteine und Gedenktafeln mahnen heute daran, wie sein Viertel zwischen 1938 und 1945 in eine Stadt der Geister und Toten verwandelt wurde. 200 Meter von den Hirschfelds entfernt, in der Gärtnergasse, war das Haus des Dichters und Dramatikers Jura Säufer, zu dessen letzten Gedichten das Dachau-Lied zählte.
Doch wir haben die Losung von Dachau gelernt und wir wurden stahlhart dabei. Bleib ein Mensch, Kamerad.
Gleich ums Eck der Hirschfelds, an den berühmten Sophiensälen vorbei, in der Marxer Gasse 25, wohnte ein weiterer Promi der Unterhaltungsbranche.
In der Bar zum Krokodil in der Habsburger Gasse kreiert Hermann Leopoldi, der wirksamste und populärste Klaviersänger Wiens, seine neuen Kompositionen.
Weil im März 1938 die Tschechoslowakei die Grenze für Flüchtlinge aus Österreich dicht machte, landete Leopoldi im KZ. Nach der Freilassung aus Dachau küsste er bei der Ankunft in New York amerikanischen Boden. Robert Musil lebte bis 1938 nebenan in der Rasumowski-Gasse und auch die modernistische Villa von Ludwig Wittgenstein und Peter Engelmann war nicht weit. Die jüdischen Kaffeesieder in der Löwengasse verschwanden wie ihre Kaffees. Es ist gut, dass dieser besondere Wien-Reiseführer an die Zeit erinnert, als Juden selbstverständlich ihre Heimatstadt mitprägten. Dazu trug auch Ludwig Hirschfeld bei. Seine Frau, zwei seiner Kinder und er wurden am 6. Dezember 1942 aus Frankreich nach Auschwitz deportiert. An ihn, den keine Gedenktafel ehrt, erinnert nun dieses unbeschwert heitere Buch. Auch dank des Nachworts des Wiener Autors Martin Ammannshauser sowie ein Auswahlband seiner Feuilletons.
Christoph Haker über Ludwig Hirschfeld, Wien, was nicht im Baedeker steht, erschienen im Milena Verlag, 256 Seiten, 23 Euro. Die 1990 in Wiesbaden geborene Autorin und bildende Künstlerin Cemli Cahin wuchs bis zum vierten Lebensjahr in Ostanatolien auf, bevor sie mit ihren kurdischen Eltern nach Deutschland zurückkehrte. In London und Berlin studierte sie bildende Kunst, erhielt Auszeichnungen und Stipendien und veröffentlichte 2019 ihren ersten Roman Taxi. Darin schreibt sie über eine trauernde Mutter, die ihren Sohn im Krieg verloren hat und diesen Verlust nicht akzeptieren kann. In ihrem neuen Buch »Alle Hunde sterben« geht es wieder um Krieg und Gewalt, diesmal aus der Perspektive der Opfer. Ralf Gerstenberg hat es gelesen und mit Cemli Cahin darüber gesprochen.
Menschen werden geschlagen, gedemütigt, verschleppt, eingesperrt, gefoltert. Wann und wo die Staatsmacht zuschlägt, ist unklar. Zu jeder Stunde im hintersten Winkel sind Soldaten auf der Suche nach Terroristen. Und wer ein Terrorist ist, bestimmen diejenigen, die über das Gewaltmonopol verfügen. Das Setting, in dem sich das grausame Geschehen abspielt, wird auf der ersten Seite in Cemli Cahins Buch »Alle Hunde sterben« wie in einem Drehbuch skizziert.
Wir sehen ein Hochhaus im Westen der Türkei. Das Hochhaus hat 17 Stockwerke. Auf jeder Etage sind 6 Wohnungen. Es gibt einen Aufzug. Keinen Dachboden, aber einen Keller. Wir stehen im Treppenhaus. Es ist dunkel. Über den linken Bildrand betreten Uniformierte das Hochhaus. Sie stürmen die Treppe hinauf.
Nach dieser kurzen Beschreibung berichten Bewohner des Hochhauses in 9 Episoden von ihren Schicksalen. Eine Frau, die in einer Hundehütte angekettet wurde, eine Mutter, die bewaffnete Milizen daran hinderten, ihren toten Sohn auf einem Friedhof zu beerdigen, ein Mann, der auf der Flucht vor Soldaten sein Haus anzündete. Sie alle wollen erzählen, Zeugnis ablegen, berichten, was ihnen widerfahren ist. Die Dinge zur Sprache bringen, das ist momentan ihre einzige Möglichkeit, der Ohnmacht zu trotzen.
Schreiben Sie das auf. Opfer werden umgebracht. Ich bin noch am Leben. Opfer können sich nicht zur Wehr setzen. Ich tue das, indem ich davon berichte.
Die personale Erzählperspektive ihrer Figuren ist das Ergebnis einer intensiven Auseinandersetzung mit Kriegs- und Gewaltzuständen, erklärt Cemli Cahin, die in ihrem Romandebüt Taxi die Folgen des Krieges für die Hinterbliebenen der Opfer thematisierte. Nun schildert sie Gewalt unmittelbar aus der Sicht der Opfer.
Es ging mir eigentlich darum, die Perspektive zu ändern, weil meiner Meinung nach viel immer auf die Täter fokussiert ist. Und ich dachte, durch so einen Aspekt untermauert es nochmal die Perspektive der anderen Seite. Dass es einfach so dargestellt ist und dass man es auch so versteht, dass es einfach systematische Prozesse gibt, in denen Gewalt funktioniert in autoritären Staaten, wie jetzt zum Beispiel in einem Buch in der Türkei.
Durch die in kurzen Hauptsätzen wiedergegebenen Monologe entsteht eine Atmosphäre von Unmittelbarkeit und Authentizität. Die Episoden ihres Buches wirken wie Protokolle kriegstraumatisierter Menschen aus Krisengebieten. Doch was ist real, was Fiktion? Woher stammen die Geschichten, die hier erzählt werden? Cemli Cahin?
Es sind tatsächlich alles Geschichten, die passiert sind, nur nicht so, wie sie erzählt sind. Ich habe mich so an verschiedenen Massakern und Genoziden innerhalb der Türkei orientiert und aus verschiedenen Zeiten verschiedene Konflikte nachbearbeitet. Aber es ging mir nicht darum, politische Konflikte literarisch 1:1 zu übersetzen, sondern eher das Grundproblem von Staatsgewaltstrukturen aufzuzeigen.
Das Verhältnis von Realität und Fiktion wird auch in einer Passage reflektiert, die wie ein Prosagedicht erscheint und schon durch die verwendete Großschreibung aus dem übrigen Text heraussticht. Darin berichten zwei Frauen von ihrer Flucht. Durch Aufzählungen, Textlücken und Zeilenumbrüche findet Cemili Şahin hier auch einen sprachlichen Ausdruck für das Gehetzt- und Verfolgtsein ihrer Figuren, die sich, während sie darüber reden, nicht nur das Geschehene vergegenwärtigen, sondern auch darüber Gedanken machen, was und wie sie erzählen.
Einmal probierten wir es mit Fiktion und jetzt probieren wir es ohne. Verstehen Sie mich nicht falsch. Mir reißt auch die Erzählung unter den Füßen weg. Und ich sage Ihnen, wer die Ereignisse nicht ohne Fiktion erzählen kann, hat sie nicht erlebt. Es ist, was es ist. Und wer das nicht begreift, erkennt die Bilder nicht, die wir nicht loswerden, weil wir sie aushalten müssen.
Die Bilder aushalten müssen nicht nur Cemili Şahins Protagonisten, sondern auch die Leser ihres Buches. Dabei geht es der Autorin nicht darum, Brutalität so detailgenau und explizit wie möglich darzustellen, sondern vielmehr um die Folgen allgegenwärtiger Gewalt und Willkür. Ein durch Gefängnisfolter traumatisierter Mann erträgt keine Türen mehr in seiner Wohnung, weil die Zellentüren knarrten, wenn die Folterknechte kamen, um ihn zu drangsalieren. Erwachsene versuchen ihren Kindern ein Stück Normalität zu bewahren, versorgen sie mit Obsttellern, während sie im Nebenzimmer ihre Toten beweinen. Doch dem Mädchen Birgül, dessen Eltern im Gefängnis sitzen, entgeht nichts.
Vielleicht glauben die Erwachsenen, dass wir so vor dieser Qual sicher sind, die sie vor uns verbergen wollen. Aber alles, was sie erleben, geben sie an uns weiter, auch wenn sie uns nichts davon erzählen. Von meinem Zimmerfenster habe ich das Mädchen, das auf dem Boden in der Wohnung mit den vielen Zimmern saß, beobachtet. Ein Mann hat ihre Haare festgehalten und einen Arm um ihren Bauch gelegt und sie so auf den Boden gezerrt. Ich habe nicht gehört, ob sie geschrien hat, aber ich habe gesehen, wie sie mit den Beinen gezappelt und versucht hat, dem Griff zu entkommen.
Die 9 Episoden ihres Buches sind lose miteinander verknüpft. So entsteht das Gefühl, es handle sich um eine Schicksalsgemeinschaft. Auch weil Cemili Şahin Solidarität unter den Opfern zeigt. Verfolgte werden versteckt, Kinder von Inhaftierten aufgenommen und versorgt.
Das war mir sehr wichtig, weil ich glaube, dass so eine Art von Solidarität auch Hoffnung aufrechterhält. Natürlich sind die Sachen sehr schwierig und scheinen oftmals hoffnungslos, aber es ist ja auch trotzdem so, dass es eine gewisse Realität innerhalb von Kriegsregionen oder Kriegsgebieten gibt, in denen Menschen auch irgendwie weitermachen und weitermachen müssen. Also es gibt auch so einen gewissen Alltag.
Von Alltäglichem zeugt auch ein immer wiederkehrendes Foto, das im Buch die einzelnen Episoden voneinander trennt. Ein Parkdeck mit abgestellten Mittelklassewagen. Dieses Motiv suggeriert eine Normalität, die in einem Spannungsverhältnis zu den geschilderten Ereignissen steht und zudem auf einen Kunstzusammenhang verweist, in dem Cemili Şahin ihr Buch sieht. Titel des Werkes: Alle Hunde sterben. Ihr gleichnamiges Buch ist der Versuch, eine Sprache für Gewalt zu finden, die das Reden darüber möglich macht. Das ist Cemili Şahin eindrucksvoll gelungen, weil sie nicht nur körperliche, sondern auch seelische Verwundungen aufzeigt und mit teils drastischen Bildern sehr konkret und erschütternd von systematischem Terror erzählt, dem in der Türkei und anderswo Minderheiten ausgesetzt sind.
Ralf Gerstenberg über Cemili Şahin, Alle Hunde sterben, erschienen im Aufbau Verlag Berlin, 239 Seiten, 20 Euro. Mehr Bücher gibt es heute ab 19.15 Uhr in Andruck, unserem Magazin für politische Literatur, unter anderem mit einem Beitrag zum sogenannten Exportismus. So nennt der Politologe Andreas Nölke die deutsche Fixierung auf den Außenhandel. Wir hören kurz hinein.
Die Exportwirtschaft verspricht hohe Löhne, doch Nölke schränkt ein, dies gilt nur für ein Viertel der Beschäftigten. Ist der extreme Fokus auf den Export damit zu rechtfertigen? Zumal Menschen in der Agrarwirtschaft, der Gastronomie oder im Handel in den vergangenen Jahren kaum von steigenden Löhnen profitiert hätten. Und auch die eigentlich so gut bezahlten Jobs, etwa in der Automobilindustrie, sehen auf den zweiten Blick gar nicht mehr so gut bezahlt aus.
Wenn man die Produktivitätsentwicklung einbezieht, ist die Entwicklung der Löhne in diesen Unternehmen gar nicht mehr so eindrucksvoll. Eine Berechnung der IG Metall für die Tarifrunde 2018 zeigt, dass die Lohnstückkosten in der deutschen Metall- und Elektroindustrie zwischen 2000 und 2016 sogar gesunken sind.
Ein Ausschnitt aus der Rezension zu Exportismus von Andreas Nölke, die wir heute komplett senden ab 19.15 Uhr in Andruck. Nach den nun folgenden Nachrichten geht es im Programm weiter mit Forschung aktuell, darin unter anderem ein Pro und Contra des Zero-Covid-Konzepts. Mehr weiß in wenigen Minuten Moderator Uli Blumenthal. Und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.